Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Das Basketball-Quarantäneturnier in München, das als außergewöhnliches Saisonende wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer in die Annalen eingeht, wird morgen den deutschen Meister ermitteln. Alba Berlin und Ludwigsburg können den Titel holen. Nach dem Hinspiel liegen die besseren Optionen bei den Berlinern. Ulms Basketballer und Teamkapitän Per Günther wäre mit seinem Team auch gerne ins Finale gekommen, hatte aber in der Vorschlussrunde Pech und schied aus gegen Ludwigsburg. Jetzt ist er wieder zu Hause und bei seiner Familie. Heute hatte er kurz Nachmittag Zeit für ein Telefonat. Und ich habe ihn vorhin gefragt, nach 3 Wochen eingesperrt sein im Hotel, nur Basketball, nur Teams, keine Familie, Quarantäne und die Spiele, was war es am Ende mehr? Eine Tortur, Zumutung oder doch auch Vergnügen?
Hui, ich glaube, das war mehr Vergnügen als ursprünglich erwartet. Aber also mir ging es tatsächlich so, dass die letzten Tage dann schon sich gezogen haben. Also für mich persönlich einfach der Grund, dass ich getrennt war von meiner Familie. Es gab Familienzuwachs, also mein zweiter Sohn ist geboren worden, ich glaube 7 Wochen vor Turnierstart. Und dann war es tatsächlich so, dass die ersten paar Tage quasi eine willkommene Abwechslung waren. Es war sehr ruhiger Schlaf, tatsächlich mal eine Stunde auf Netflix und einfach mal ein bisschen Zeit vergeuden. Habe ich tatsächlich genossen, aber so nachdem dann die 2 Wochen überschritten war, war es dann schon so, dass ich mir natürlich nicht gewünscht habe, nach Hause zu gehen, weil man möchte natürlich auch weiterkommen und gewinnen, aber es war dann schon so, dass das für mich ein Punkt erreicht war, wo ich gerne wieder nach Hause wollte und meine Familie sehen wollte.
8 Spiele in 17 Tagen. Wie sehr hat das Turnier auch körperlich geschlaucht?
Ich glaube, das ist schon eine extreme Belastung. Für uns als Mannschaft war es glücklicherweise so, dass wir quasi 2 Spiele hatten, die uns, oder fast 3, die jetzt nicht den absoluten Endspielcharakter hatten. Das ging anderen Mannschaften anders. Und wir hatten auch den Luxus, also zum Beispiel ich als Dienstältester durfte auch ein Spiel, das Rückspiel gegen Frankfurt durfte ich aussetzen. Wir haben jetzt aber auch keinen Akteur dabei gehabt, der wirklich 30, 35 Minuten spielen muss. Man sieht das zum Beispiel jetzt bei Ludwigsburg. Die haben 4 Spieler in ihren Reihen, die meisten Minuten absolviert haben. Und die haben nämlich jetzt auch das Problem, dass sie 3 oder 4 angeschlagene Spieler haben, weil 8 Spiele in 17 Tagen ist. Oder jetzt für sie 10 Spiele in 21 Tagen oder 22 Tagen. Das ist einfach für eine Belastung, die für Basketballer, die wir nie so nicht unbedingt kennen. Also es gibt Parallelen zur Nationalmannschaft, aber jetzt für den Ligabetrieb ist es schon enorm.
Geht das ohne die Einnahme von Schmerzmitteln?
Puh, ich glaube, dass es Spieler gibt, für die das funktioniert. Aber ich glaube, bin mir sicher, dass auch in jeder Mannschaft 2, 3 Jungs dabei sind, die darauf angewiesen sind, quasi, oder sich das erleichtern auf jeden Fall, indem sie Schmerzmittel konsumieren.
Aktuell diskutiert ja kommenden Mittwoch auch der Bundestagssportausschuss über Schmerzmittelmissbrauch im Sport nach dem ARD-Fernsehfilm über die Situation im Fußball. Bei uns erzählte im Programm jüngst ein Handballnationalspieler aus der Schweiz, er kenne keinen Profi, der nicht regelmäßig Schmerzmittel nehme. Wie verbreitet ist das generell im Basketball?
Das ist schon recht verbreitet. Ich glaube nicht, dass so eine Aussage zu treffen wie im Handball gäbe es bei uns nicht. Also ich habe auch zum Beispiel schon sehr verschiedene Mannschaften erlebt. Also es hängt, glaube ich, wirklich auch von Altersstruktur ab. Ich glaube, dass zwangsläufig ältere Spieler eine andere Verletzungshistorie haben und aufgrund dessen auch oft in der Lage sind, dass sie quasi was nehmen müssen. Bei mir gab es auch eine Phase in meiner Karriere, wo ich bestimmt, dass ich 2 Monate oder so am Stück quasi vor Training oder auch einen Pegel gehalten habe, morgens, mittags, abends, um irgendwie spielen zu können. Das war eben auch kurz vor Ende der Saison, einfach um die letzten Monate zu überstehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich glaube, es ist nicht so weit verbreitet, wie der Handballer-Kollege das beschrieben hat, aber es ist in jedem Fall, wie bei allen Sprung- und Sprintsportarten, gerade wenn ein älterer Spieler dabei ist, der, wenn die Schlagzahl hoch ist, da, glaube ich, führt dann kein Weg dran vorbei.
Sie sind ja auch wegen Ihrer direkten und kritischen Art ein geschätztes Basketball-Idol. Was würden Sie denn gerne den Sportausschussmitgliedern, den Politikern gerne sagen zu dieser Diskussion? Was würden Sie ihnen für einen Impuls mitgeben?
Das Problem bei sowas ist oft, dass ich auch wenig fundiert meine Aussagen treffe und tatsächlich, wenn ich mich an den Sportausschuss wenden würde, also ich wüsste jetzt gar nicht, auch Grund auf meiner persönlichen Erfahrung damit jetzt, wie das geregelt werden würde. Also ich hätte ungern Spiele ausgesetzt. Es ging mir, also es ist für mich halt immer gerade so diese Grauzone, wenn man angeschlagen ist, aber eben nicht so verletzt ist, dass man ein Spiel verpassen möchte oder eben irgendwie der Mannschaft noch helfen unter die Arme greifen möchte, dann ist man eben in dieser Situation, dass man sagt, komm, man beißt jetzt irgendwie auf die Zähne und nimmt ein Paracetamol und dann wird es schon irgendwie gehen. Aber natürlich müssen, glaube ich, auch Sportler ein Stück weit vor sich selbst geschützt werden, gerade wenn eben wenn das eben kein Zustand ist, über ein paar Tage dauert, sondern eben wochenlang geht, ist das natürlich schon eine gefährliche Handhabe. Aber ja, ich glaube, dass es wahnsinnig schwer zu reglementieren ist und auch einfach am Ende des Tages zu verhindern. Ich glaube, wenn ein Sportler das machen möchte, dann wird er auch immer einen Weg finden, an eine einfache Schmerztablette zu kommen.
Kommen wir wieder zurück zum Turnier. Die Erwartungshaltung, die war vor diesem Turnier ja extrem hoch. Aufmerksamkeit für die Sportart sollte erzeugt werden, die wirtschaftliche Zukunft der Clubs gesichert, Sponsoren besänftigt, die NBA beeindruckt und das Virus in Schach gehalten werden. Was ist denn am Ende davon geblieben?
Oh, ich glaube, ein paar Zwischenziele wurden schon erreicht. Ich glaube, Priorität, wenn man die Prioritäten abarbeiten will, war es natürlich das Erste, dass wir in keinster Weise dazu geführt haben, dass irgendwie wir ein gesellschaftliches Risiko dargestellt haben. Das waren wir auf jeden Fall nicht. Und auch innerhalb der Sportler gab es ja bis zuletzt keinen positiven Fall. Ich glaube, das ist die erste wichtige Nachricht. Das ist vielleicht, glaube ich, auch eben so eine Möglichkeit mit ein bisschen Strahlkraft. Das heißt, solche Bubble-Systeme können funktionieren. Das wird ja vielleicht jetzt auch noch in den nächsten Monaten für andere Bereiche interessant, dass der wirtschaftliche Super-GAU abgewiesen werden konnte. Das glaube ich erstmal auch. Also ich glaube, der Basketball ist weit davon entfernt, verschont durch diese Krise, durch diese Corona-Krise zu kommen. Also jetzt hört man auch von anderen Sportlern, die gerade in Vertragsverhandlungen stecken, da werden Gehaltseinbußen bestimmt zwischen 35% und 50% normal sein. Das heißt, es gibt natürlich auch wirtschaftliche Folgen. Das konnte jetzt nicht alles durch so ein Turnier irgendwie umgerissen werden. Aber erstmal die großen Regressansprüche von Hauptsponsoren etc. wurden hoffentlich bedient, auch wenn ich da jetzt nicht so weit im Thema bin. Die große auch Riesenaufmerksamkeit jetzt von Öffentlich-Rechtlichen oder auch von Sportfans in Deutschland, die normalerweise mit Basketball nichts zu tun haben, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, auf jeden Fall waren die Verantwortlichen zwischendurch glücklich mit den Zahlen, die man so aus mal von den Magenta-Sportübertragungen und der Sport-1-Übertragung gehört hat. Ich glaube, jetzt hinten raus hat das nochmal darunter gelitten, einfach, dass viele der Spiele mit hohen Unterschieden ausgegangen sind oder die Spannung auf die deutsche Meisterschaft jetzt einfach so ein bisschen abhandengekommen ist. Natürlich ist es schön, wenn eine Mannschaft wie Ludwigsburg den FC Bayern München rausschmeißt. Aber danach fehlt dann eben auch eine Mannschaft wie der FC Bayern München hinterher in den Halbfinals und in den Finals, was dann eben auch an Aufmerksamkeit wieder so ein bisschen, ja, da bricht halt ein bisschen was weg. Und jetzt scheint die Meisterschaft ja auch schon irgendwie ja, entschieden. Von daher glaube ich, dass die wichtigsten Ziele wurden erreicht. Ansonsten bei den kleineren Sachen glaube ich, dass man vielleicht auch so die Erwartungen so ein bisschen hat anpassen müssen, wirklich, was da jetzt rausgekommen ist.
Zumal ja auch die Fans in der Halle leider gefehlt haben, Corona-bedingt. Wie hat sich denn das Spielen angefühlt ohne Fans?
Das war nicht so ungewohnt wie gedacht. Das Halbfinale, da hat man es am deutlichsten gemerkt. In den Gruppenspielen war es okay. Das war für mich tatsächlich so wie, also ich war auch schon Teil von extrem schlecht besuchten Eurocup-Spielen oder auch bei der Nationalmannschaft, wenn da irgendwie die europäische Vorrunde in Slowenien ausgespielt wurde und da spielt dann Belgien gegen Deutschland. Da sind dann auch schon nicht viele Fans. Also das ging tatsächlich, aber wenn eine deutsche Meisterschaft wirklich ausgespielt wird und die Nationalhymne gesungen wird und dann hört man jedes Quietschen von jedem Schuh, da fehlt dann wirklich was.
Hat diese besondere Situation die Teams und vielleicht auch generell das Basketballspiel beeinflusst? Haben Sie da irgendwelche Tendenzen ausmachen können?
Ich glaube, dass sich Alba Berlin nochmal ganz besonders ausgezeichnet hat, weil sie es geschafft haben, konstant zu rotieren und die Minutenanzahl für ihre besten Spieler ganz niedrig zu halten. Und davon haben sie jetzt im Halbfinale und im Finale nochmal extrem von profitiert. Also der FC Bayern zum Beispiel musste auch früh ihre Bartels und ihre Lucic 30, 35 Minuten spielen lassen. Und das war für Alba nie das Problem. Und auch wenn ich glaube, dass Alba Berlin so oder so die beste Mannschaft gewesen wäre, jetzt kommen sie ja quasi wirklich, ohne einmal richtig gewackelt zu haben, durch das Turnier.
Sie gehen davon aus, dass Alba das morgen logischerweise klar macht.
23 Punkte. Die werden auch nochmal das Spiel gewinnen. Die werden wahrscheinlich nochmal mit 10, wenn sie es locker angehen, gewinnen. Und dann war es wirklich für sie sehr deutlich. Aber ich glaube, die Tiefe des Kaders und ja, einfach, dass du nicht von ein, zwei Leuten abhängig bist, sondern von der mannschaftlichen Geschlossenheit war in diesem Turnier eben hinten raus noch wichtiger, als das normalerweise ist, wo du noch mehr Regenerationsphasen hast und einfach das so ein bisschen besser auffangen kannst.
Insgesamt hat Ihr Team Ulm ja auch ein gutes Turnier gespielt, muss man sagen, bis auf eben die kleine verhängnisvolle Schwächephase im Halbfinale. Wie schwer wiegt denn diese verpasste Chance noch?
Natürlich gestern, wo ich mir das Finale angeguckt habe, das erste, da hat es natürlich noch ein bisschen wehgetan, einfach weil es nicht viel gefehlt hätte, dass wir auch im Finale gestanden hätten. Aber grundsätzlich ist auch mein persönliches Fazit so, dass es wirklich positiv ist. Ich meine, recht unvorbereitet wirklich in so ein Event zu fahren, wo man nicht genau weiß, wie das abläuft und wo man selber sportlich steht und vom Fitnesslevel her steht und wo die Mannschaft steht. Und wir haben 10 Trainingseinheiten absolviert, bevor es losging. Also normalerweise spielen wir 10 Vorbereitungsspiele. Also quasi jetzt würde unsere Saison losgehen nach diesem Turnier. Und dafür sind wir super happy, dass wir es geschafft haben, unseren Verein glücklich zu machen. Wenn man hier in der Stadt unterwegs ist, hört man immer wieder, dass es schön war, dass viele Leute einmal abgelenkt wurden für 2 Stunden und dass es Freude bereitet hat. Und mehr kannst du eigentlich gar nicht erwarten als so als Sportler.
Sie liebäugeln selbst ja mit einer weiteren Saison in Ulm. Unter welchen besonderen Voraussetzungen? Was muss gegeben sein?
Naja, ich hoffe ja, dass sie so unbesonders wie möglich wird. Ich würde mir wirklich wünschen, dass zumindest die zweite Saisonhälfte nächstes Jahr einer normalen Basketballsaison gleich, das heißt mit Fans, mit Atmosphäre, ohne Masken, ohne allem drum und dran. Aber ja, wie man auch schon hört in den Gesprächen, es ist wirklich nicht garantiert, dass es nicht im nächsten Kalenderjahr nicht auch noch alles sehr schwierig wird. Von daher, ja, ich würde natürlich wie einmal nochmal das genießen. Das ist natürlich im Sport so wie überall sonst auch. Alles, was man irgendwie jetzt, was einem dann weggenommen wird, dann das vermisst man, was man vorher so als natürlich und ganz normal angesehen hat und eben eine volle Halle oder einzulaufen, eine halbe Stunde vom Spiel, dann sind schon 2.000-3.000 Leute da und dann beim Tip-Off sind eben 6.000 Leute da und jeder Dreier wird gefeiert. Das will ich natürlich schon noch gerne noch einmal mitnehmen. Von daher hoffe ich, dass sich spätestens im Verlauf der Saison sich die Situation da wieder normalisiert.